Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag, wo wir heute Morgen, wie angekündigt, die 7 Sendschreiben aus Offenbarung 2 und 3 näher anschauen wollen. Zu Beginn lese ich das erste Sendschreiben an Ephesus, Offenbarung 2, Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dieses sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der da wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden. Und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Die Offenbarung gilt ja als das schwierigste Buch im Neuen Testament. Und das hängt auch damit zusammen, dass man nicht unbedingt eben den Auslegungsschlüssel im Buch selbst beachtet. Aber mit Hilfe dieses Schlüssels in Kapitel 1, Vers 19, wird uns schon mal klar, dass die Einteilung des Buches ganz einfach ist. Der Herr Jesus erscheint Johannes auf Patmos und erklärt ihm, 1, Vers 19, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Hier wird uns klargemacht, die Offenbarung besteht aus 3 Teilen. Erstens, was du gesehen hast. Das ist die Vision, das Gesicht von dem auferstandenen Herrn Jesus Christus in Kapitel 1. Da, wo der Herr Jesus als verherrlichter Menschensohn Johannes erscheint. Also was du gesehen hast, das bezieht sich auf Kapitel 1. So, dann haben wir, was ist, und drittens, was geschehen wird nach diesem. Nun, wenn wir aufschlagen Kapitel 4, Vers 1, dann sehen wir, wo dieser 3. Teil beginnt. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Hier haben wir genau diesen Ausdruck, was geschehen wird nach diesem. Kapitel 4, Vers 1, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Daraus folgt, ab Kapitel 4, Vers 1 haben wir den 3. Teil. Nun bleibt für Teil 2, was ist, nur noch das übrig, was dazwischen liegt. Das sind die Kapitel 2 und 3 mit den 7 Sendschreiben. Es ist auch so, dass der 3. Teil, was geschehen wird nach diesem, die Ereignisse beschreibt in der Zukunft ab der Entrückung der Gemeinde. Nicht wahr? In Kapitel 4, Vers 1 wird Johannes als Apostel und Vertreter der Gemeinde in den Himmel hinaufgerufen. Und er wird gewissermaßen entrückt in den Himmel. Dann sieht er die 24 Ältesten im Himmel, bekleidet mit weißen Priestergewändern und gekrönt mit goldenen Kronen. Es sind Könige und Priester. Die 24 Ältesten waren im Tempel zu Jerusalem die Häupter der 24 Priesterklassen. gemäß 1. Chroniker 24. Das war schon von David so organisiert. Normalerweise waren diese 24 Ältesten nie zusammen im Tempel zu Jerusalem, denn jede Abteilung hatte im Lauf des Jahres eine Woche Dienst, von Sabbat bis Sabbat, in der ersten Jahreshälfte und nochmals in der zweiten Jahreshälfte. Und so kommt man dann schon auf 48 Wochen. Aber an den großen Festen, wo das ganze Volk jeweils nach Jerusalem gehen musste, an Passa, am Pfingstfest, das ist das Fest der Wochen, Shavuot, und am Laubhüttenfest, Sukkot, im Herbst, da mussten alle 24 Priesterklassen antreten. Nun, Johannes kommt in den Himmel, Offenbarung 4, und er sieht alle 24 Ältesten im Himmel. Das bedeutet, das ganze Volk Gottes ist hier im Himmel anwesend. Und welches Volk Gottes ist gemeint? Nun, in Offenbarung 1, Vers 5, in der Begrüßung, schreibt Johannes, Vers 4, Johannes den sieben Gemeinden. Und in Vers 5 sagt er in der Mitte, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also Johannes nennt die Gläubigen, die Erlösten der Jetztzeit, nennt er ein Königtum und Priester. Und somit sieht Johannes also ab Kapitel 4 die ganze Gemeinde versammelt, dargestellt in den 24 Ältesten im Himmel. Und dann in Kapitel 5 sieht er das Lamm Gottes, den Herrn Jesus, als Menschen mit den Wunden seines Leidens. Und dieser Mensch im Himmel, das Lamm Gottes, öffnet ab Kapitel 6 das Buch des Gerichts mit den sieben Siegeln. Und so kommen in der Folge diese harten, schrecklichen Gerichte über die Welt. Mit anderen Worten, nach der Entrückung. Also wir können sagen, alles in der Offenbarung ab Kapitel 4 und folgende ist noch in der Zukunft. Nun haben wir aber eben diesen Teil 2, was ist? Das sind nun eben Offenbarung 2 und 3, die sieben Sendschreiben. Diese Kapitel sprechen von sieben Gemeinden, die es gab zur Zeit des Johannes. Aber, weil die Offenbarung grundsätzlich ein prophetisches Buch ist, übrigens das einzige im Neuen Testament, das grundsätzlich prophetisch ist, es gibt viele Prophetien, auch in den Evangelien, in den Briefen, aber diese Schriften sind nicht grundsätzlich prophetische Schriften der Zukunft. In der Offenbarung haben wir ein grundsätzlich prophetisches Buch und darum muss es uns nicht wundern, dass auch diese geschichtlichen Kapitel 2 und 3 auch eine prophetische Bedeutung haben. Also ganz wörtlich beziehen sich diese zwei Kapitel auf sieben Gemeinden, die es am Ende des ersten Jahrhunderts gab in der Provinz Asia, das ist heutige Westtürkei, etwa so groß wie die Schweiz. Am Ende des ersten Jahrhunderts aus dem Grund, Johannes war ja verbannt auf die Insel Patmos unter Kaiser Domitian. Und zwar um 95 nach Christus. Darum können wir sagen, also hier wird der Zustand von sieben Gemeinden beschrieben am Ende des ersten Jahrhunderts oder ganz am Ende der apostolischen Zeit. Denn als letzter aller Apostel Jesu Christi, der Zwölfe für Israel und Paulus für die Heiden, starb Johannes. Und zwar starb er in der Anfangszeit der Regierung von 3 Jahren. 3 Jahren folgte auf Domitian um 98. Das heißt, das Todesdatum von Johannes, dem letzten Apostel, fällt so ungefähr auf das Jahr 100 nach Christus. So sind wir hier also ganz am Ende der apostolischen Zeit der Kirche. Es geht hier also um die gegenwärtige Zeit der Gnade, bevor einmal die Zeit des Gerichtes über die Welt kommen wird, ab Kapitel 4. Nun können wir also diese Sendschreiben lesen, in dem Sinn, dass sie zeigen, wie diese Gemeinden damals waren, nach etwas mehr als 60 Jahren Christentum. Und wir sehen da all die Verfallserscheinungen, die da bereits eingetreten waren. Aber das Ganze hat eine prophetische Bedeutung, und wir können in diesen 7 Sendschreiben die ganze Kirchengeschichte sehen, ab der Zeit der Apostel bis zur Entrückung der Gemeinde. Und es geht tatsächlich auf, dass man die 2000 Jahre Kirchengeschichte so in 7 Abschnitte, 7 Perioden einteilen kann, entsprechend den 7 Sendschreiben. Das ist natürlich sehr erstaunlich. Und das umso mehr, wenn man feststellt, dass die Reihenfolge dieser 7 Sendschreiben effektiv der Reihenfolge der Erfüllung in der Kirchengeschichte entspricht. Man kann sich ja fragen, wie viele Möglichkeiten hätte es gegeben, dass die Sendschreiben falsch angeordnet sind, so wie es sich eben in der Geschichte nicht erfüllt hat. Nun, das ist die Frage, die man in der Schule im Fach Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung lernt. Also wir haben Hans und Peter auf 2 Stühlen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, Hans und Peter anzuordnen? Ganz einfach, 2. Einmal hier Hans und dann da Peter. Aber kommt jetzt noch Urs dazu? Wie viele Möglichkeiten gibt es, Hans, Peter und Urs anzuordnen? Nun, da sind es schon deutlich mehr, mit 3 Stühlen. Und zwar rechnet das man mit Fakultät, also 3 Ausrufezeichen, das bedeutet 1 mal 2 mal 3. Also 6 Möglichkeiten gibt es. Aber wenn es dann 4 Schüler sind, dann gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, 1 mal 2 mal 3 mal 4. Und eben bei 7 ist es 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7, 5040. Mit anderen Worten, die Sendschreiben könnte man auf 5039 falsche Reihenfolgen aufschreiben, wie sie sich nicht erfüllt haben, aber in der Bibel ist genau diese 5040. Möglichkeit, die dem Ablauf der Kirchengeschichte entspricht, zu finden. Das ist doch schon mal eindrücklich. Und es wird noch eindrücklicher, wenn man nämlich schaut, wie diese 7 Gemeinden auf der Landkarte angeordnet sind. Es beginnt ja mit Ephesus, dann kommt Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Nun, das eignet sich wunderbar, um mit dem Auto eine Rundreise zu machen in Asia. Also man geht von Ephesus in den Norden, weiter in den Norden und kann alle schön in einer Tour erreichen und kommt dann wieder nach Laodicea und dann ist es wieder eine kurze Reise zurück nach Ephesus. Die sind also geografisch ganz klar in einer, kann man sagen, topologischen Ordnung sind die aufgeführt, aber gleichzeitig entspricht das genau dem Ablauf der Kirchengeschichte. Das macht das Ganze noch erstaunlicher, würde ich sagen. In jedem Sendschreiben stellt sich der Herr Jesus am Anfang vor, in seiner Herrlichkeit. In Ephesus haben wir gelesen, Vers 1, dieses sagt, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält, der da wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. In jedem Sendschreiben stellt sich der Herr Jesus anders vor. Er zeigt etwas von seiner Herrlichkeit, die aber gerade mit dem Inhalt der Botschaft des betreffenden Sendschreibens einen besonderen Bezug, eine besondere Beziehung hat. Das zeigt auch, der Jesus hat in sich eine Herrlichkeit, die allen Bedürfnissen, allen Notwendigkeiten entspricht. Für jede Not, für jede Situation gibt es eine Entsprechung aus seinem Wesen heraus. Was auch auffällt, der Herr Jesus erwähnt immer zuerst in den Sendschreiben das Gute. Erst danach kommt die Ermahnung. Wenn wir irgendwo etwas Schlechtes sehen, dann haben wir oft einen Röhrenblick und sehen nur das Schlechte. Aber der Jesus kann sogar bei Gemeinden, wo es wirklich sehr, sehr schlimm stand, kann er zuerst das Positive, das Gute anerkennen, loben ohne dann aber das Negative zuzudecken. Das wird dann auch behandelt, aber danach. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig und sie hilft uns auch, wie wir uns verhalten sollen gegenüber Schwierigkeiten. Eben, dass wir diese Ausgeglichenheit haben, zuerst das, was Gott gewirkt ist, auch anzuerkennen. Nur zwei Sendschreiben enthalten keine Ermahnung. Smyrna, wo es um die leidende Gemeinde geht, und Philadelphia, die Gemeinde, die treu am Herrn und an seinem Wort festhält. Wir werden sehen, Smyrna in der prophetischen Bedeutung bezieht sich auf eine Zeit der Kirche, der Gemeinde, wo schon viele falsche Dinge in die Gemeinde hineingekommen waren. Aber im Sendschreiben an Smyrna wird das nicht erwähnt. Und zwar, weil die Gemeinde so schwer leidet. Und darum können wir auch da ableiten, wenn jemand sehr schwer leidet, muss man umso mehr aufpassen mit Ermahnung und Vorwürfen. Wir sehen das bei Hiob, als seine Freunde kamen und sich Gedanken machten, ob dieser Hiob doch nicht in Wirklichkeit ein Heuchler war, beginnen sie dann schließlich, ihn auch ganz offen anzugreifen und in Frage zu stellen. Und das führt bei diesem schwerleidenden Hiob dazu, dass er ins andere Extrem geht und sich schließlich so verteidigt, dass er sich schwer an Gott versündigt und sogar Gott schließlich Unrecht vorwirft. Also es ist sehr, sehr heikel, wenn man schwer leidende Menschen ermahnt. Da braucht es ganz besonders Feingefühl und Einfühlungsvermögen, um eben die Betreffenden nicht zu überbelasten. Also der Herr macht Mut, denn er sieht diese Treue, die so groß war, dass die Gemeinde in Smyrna bereit war, für den Herrn zu leiden bis zum Tod. Ja? Also ist auch noch wichtig, es geht nicht darum, dass sie fundamental daneben gewesen wären. Aber es gab schon viele ganz falsche Entwicklungen, aber der Herr anerkennt diese Treue, die da war bis zum Tod. Siebenmal finden wir in den Sendschreiben Verheißungen an die Überwinder. Nämlich immer am Schluss der Sendschreiben. Wer sind diese Überwinder? Nun, Johannes hat das in seinem ersten Brief beschrieben, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Johannes erklärt, die Überwinder, das sind die wahrhaft wiedergeborenen Gläubigen. Wichtig, wenn wir die Sendschreiben lesen, dann geht es nicht um Einzelpersonen, sondern es geht um Gemeinden. Und es ist auch nicht so, dass davon ausgegangen wird, dass alle wirklich wiedergeboren waren. Wir haben das Problem bereits in der Anfangszeit der Gemeinde. Galater 2 macht das deutlich. Das Problem, dass eben Menschen sich einschleichen, die gar nicht wiedergeboren sind. Paulus bereits erwähnt im Galaterbrief, Galater 2, Vers 4, es war aber der nebeneingeführten falschen Brüder wegen, die nebeneingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, welche wir in Christus Jesus haben, damit sie uns in Knechtschaft brächten, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Also das Problem von falschen Brüdern war von Anfang an da, obwohl man in der frühen Kirche eben darauf geachtet hat, dass nicht jeder, der sagt, ich bin ein Christ, einfach als solcher in der Gemeinde aufgenommen und zum Abendmahl zugelassen war. Wir sehen an vielen Stellen im Neuen Testament, dass zum Beispiel die Gläubigen, wenn sie eine unbekannte Gemeinde besuchten, von ihrer Heimatgemeinde ein Empfehlungsschreiben mitgenommen haben, das eben die betreffende Person empfiehlt als ein Wiedergeborener, der treu dem Herrn nachfolgt. Und so war damit ein gewisser Schutz gegeben, aber es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Nun, Offenbarung 2 und 3 macht klar, in all diesen Schwierigkeiten der örtlichen Gemeinden kommt letztlich zum Ausdruck durch das Überwinden, wer wirklich Leben aus Gott hat. Also die wahren Gläubigen, die überwinden diese Nöte. Siebenmal, nämlich am Schluss von jedem Sendschreiben steht, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Interessante ist, das Sendschreiben an Ephesus wurde nicht nur nach Ephesus geschickt, sondern auch nach Ephesus kam die ganze Offenbarung und damit auch alle anderen Sendschreiben. Das heißt, jede Gemeinde sollte auch die Sendschreiben der anderen haben. Und so geht also alles, was hier gesagt wird, allen etwas an. Aber nicht alle haben offene Ohren, um diese Botschaft aufzunehmen. Und sie richtet sich einfach an die, die wirklich hören wollen. Die können das auch verstehen. Und die können auch profitieren von den Belehrungen an die anderen Gemeinden. In Ephesus konnten nicht sagen, das an Sardes, das betrifft uns nicht. Sondern sie mussten sich fragen, in welchen Punkten betrifft das auch uns? Und nun, das ist auch wichtig, wenn wir die Sendschreiben anschauen. Erstens historisch, die Gemeinden, wie sie damals waren. Zweitens prophetisch, was diese Gemeinden entsprechend den sieben Abschnitten der Kirchengeschichte zu sagen haben. Aber drittens müssen wir uns fragen, was bedeutet jedes Sendschreiben für die örtliche Gemeinde, da wo ich bin? Denn man wird immer Parallelen finden, das passt eigentlich genau auch zu unserer Situation. Niemand kann das also abtun und sagen, ja, Sardes, das richtet sich an die Gemeinden der Reformation. Nein, das hat allen etwas zu sagen. Und in einer vierten Weise müssen wir uns auch ganz persönlich fragen, was hat das Sendschreiben an Ephesus mir persönlich zu sagen? Denn es könnte theoretisch sein, dass man in einer Ortsgemeinde ist, wo alle an der ersten Liebe zum Herrn festhalten, aber eben ich nicht. Und dann ist das Sendschreiben an Ephesus genau für mich. Da kann ich also nicht sagen, ja gut, also bei uns in der Gemeinde geht es ja recht gut, bei mir persönlich zwar nicht so ganz, aber also auch für jeden persönlich ist es geschrieben und es ist so wichtig, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In den Sendschreiben 1 bis 3 kommt dieses, wer Ohren hat zu hören, noch bevor gesagt wird, wer überwindet, der wird das und das als Belohnung bekommen. In den Sendschreiben 4 bis 7 kommt es aber immer nach dem Aufruf an die Überwinder. Wir werden gleich sehen, das hat auch seine Bedeutung. Wenn man es prophetisch anschaut, kann man sagen, in den Zeitperioden der ersten drei Sendschreiben, Ephesus, Myrna, Pergamus, war von Gottes Seite her noch die Erwartung da, dass die Masse des christlichen Zeugnisses umkehren könnte. Also es wurde noch erwartet von der ganzen Masse, wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber dann mit Thyatira ändert es sich. Der Herr erwartet gar nicht mehr, dass wirklich alle umkehren werden. Er gibt zwar allen die Möglichkeit umzukehren, aber dieses, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, richtet sich eigentlich nur noch an die Überwinder. Dann, bevor wir die einzelnen Sendschreiben anschauen, noch etwas zu diesem Ausdruck der Engel der Gemeinde. Bei jedem Sendschreiben wird das ja so gesagt, zum Beispiel Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Vers 8, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Nun, was ist mit diesem Engel gemeint? Wichtig zunächst, Engel, griechisch Angelos, bedeutet einfach Bote, Gesandter. Das entspricht im Alten Testament dem Wort Malach, Bote, Gesandter. Und es ist im Alten wie im Neuen Testament so, dass Diese Ausdrücke können bezeichnen Menschen, die abgesandt sind mit einer Botschaft. Zum Beispiel von einem König im Alten Testament. Oder zum Beispiel Johannes der Täufer wird Engel genannt. In Malachi 3 sagt der Herr prophetisch: Siehe, ich sende meinen Engel vor meinem Angesicht her, der meinen Weg bereiten wird. Und das hat sich erfüllt in Johannes dem Täufer. Im Neuen Testament wird dieses Wort zitiert in Markus 1 und das Wort Angelos wird auf Johannes den Täufer angewendet. Er war dieser Bote von Gott. Aber dieses gleiche Wort wird auch benutzt für die Engel, im engeren Sinn des Wortes, wie wir das im Deutschen brauchen. Die Engel sind auch Boten Gottes, Abgesandte Gottes. Und schließlich wird das Wort auch gebraucht, bereits im Alten Testament, wenn es geht um der Bote des Herrn. Der Malach Adonai, da merkt man, das ist Gott selbst. Und zwar der Sohn Gottes, gesandt vom Vater, schon im Alten Testament in einem bestimmten Auftrag. Jetzt, wer ist der Engel der Gemeinde? Nun, da muss man also nicht denken, jede Ortsgemeinde hat einen Engel, der für die Gemeinde steht. So etwas finden wir nirgends in der Bibel angedeutet. Man könnte sagen, ja, aber vielleicht ist das der Pfarrer der Gemeinde. Aber es ist so, im Neuen Testament finden wir nirgends das Ein-Mann-System. Wir finden die Gläubigen als eine Bruderschaft. Das schließt übrigens die Schwestern mit ein. Im Deutschen sagen wir Geschwister, wenn wir Brüder und Schwestern zusammen meinen. Aber das Wort Geschwister kommt eigentlich von Schwestern. Aber die Brüder sind auch gemeint. Und im Neuen Testament, wenn über die Bruderschaft gesprochen wird, dann sind das die Brüder, aber die Schwestern sind auch gemeint. Ja, also es gibt die Bruderschaft, das ist die Summe der Gläubigen an einem Ort. Und als Führung, als geistliche Führung spricht die Bibel von Ältesten, die gleichzeitig auch Aufseher genannt werden, die aber keine Diktatoren sind, sondern Vorbilder der Herde, die auch einen Hirtendienst tun in der Gemeinde. Und diese Ältesten werden immer in der Mehrzahl genannt. Es gibt nicht den Ältesten der Gemeinde sowieso. Also, das funktioniert nicht. Und es wird auch klar, wenn wir die Sendschreiben jetzt durchlesen, dass eigentlich hier nicht eine Person angesprochen wird, sondern es geht hier um die Gemeinde in dem Sinn als Ganzes. Und trotzdem kann es sein, dass mal eine kleinere Gruppe innerhalb der Gemeinde, die wird nicht eingeschlossen in diesen Ausdruck der Engel. Kapitel 2, Vers 18, dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Und dann plötzlich in Vers 24, euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Also hier werden diese Übrigen, die ganz am Rand der Gemeinde stehen und sich eigentlich gar nicht mehr identifizieren mit all dem Falschen, das in Thyatira war, die werden gewissermaßen als die Übrigen nebst dem Engel der Gemeinde gesehen. Das heißt also, der Engel der Gemeinde, das sind diejenigen, die hauptsächlich dieses Zeugnis tragen, vertreten und Verantwortung mittragen. Also, das kann die ganze Gemeinde sein oder der wesentliche Bestandteil der Gemeinde. Und Engel aus dem Grund, weil der Jesus, der jetzt wieder zurück ist im Himmel, die Gläubigen gesandt hat in diese Welt als ein Zeugnis. Das sind diejenigen, die hauptsächlich dieses Zeugnis tragen, vertreten und Verantwortung mittragen. Also, das kann die ganze Gemeinde sein oder der wesentliche Bestandteil der Gemeinde. Und Engel aus dem Grund, weil der Jesus, der jetzt wieder zurück ist im Himmel, die Gläubigen gesandt hat in diese Welt als ein Zeugnis. Und dieses Zeugnis soll sich ganz speziell äußern durch Ortsgemeinden in dieser Welt. Die Ortsgemeinden haben einen evangelistischen Auftrag, am Ort das Licht Gottes auszustrahlen. Und dieses Licht wird übrigens verdeutlicht in Kapitel 1, Vers 20. Da sagt der Herr Jesus, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Also zuerst Sterne, das sind Lichtträger in der dunklen Nacht. Und so hat also jede örtliche Gemeinde, alle, die dieses Zeugnis wirklich mittragen und Verantwortung tragen, die sind Lichtträger in einer dunklen Welt. Christus, das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12, ist nicht mehr da. Und darum ist es eigentlich seit dem Weggang des Herrn Jesus Nacht auf dieser Erde, geistliche Nacht. Aber die Gläubigen haben den Auftrag, als Himmelslichter zu leuchten. Und dann werden weiter die sieben Gemeinden, und zwar wirklich alle, auch die übrigen, die in Thyatira sind, werden identifiziert mit sieben Leuchter. Es ist hier der Ausdruck, der in der Bibel auch bezeichnet, den siebenarmigen Leuchter, die Menorah, aus dem Heiligtum im Tempel. Also jede Ortsgemeinde stellt als Ganzes eine Menorah, einen goldenen Leuchter, dar. Und das macht also deutlich, wir sind ausgesandt in diese Welt, um in dieser Nacht ein himmlisches Licht zu geben, um in dieser Dunkelheit ein Licht aus dem Heiligtum zu geben. Das heißt, ein Licht, das sich eben gerade von dem sündhaften Treiben und dem Zeitgeist dieser Welt ganz klar unterscheidet. Es ist Licht aus der Gegenwart Gottes, Licht aus dem Heiligtum. Es erstaunt vielleicht, dass hier von sieben goldenen Leuchtern die Rede ist. In der Stiftshütte gab es doch nur einen goldenen Leuchter. Ja. Und wie war es im Salomo-Tempel? Da gab es 11. Ich war im Salomo-Tempel, wurde der siebenarmige Leuchter von Mose aus der Stiftshütte wurde übernommen und Salomo musste 10 weitere siebenarmige goldene Leuchter herstellen. Und so wurde auch der goldene Schaubrottisch von der Stiftshütte übernommen, aber Salomo hat 10 weitere goldene Schaubrottische hinzugefügt. Und darum muss es uns gar nicht wundern, wenn hier über diese vielen Menorot, also Mehrzahl von Menorah, gesprochen wird. Ja, also wir sind ausgesandt, haben einen Auftrag in dieser Welt als Lichtträger. Jetzt gehen wir zum ersten Sendschreiben, Ephesus. Ich habe das überschrieben mit die erste Liebe verlassen. Ephesus bedeutet die Begehrte. Und wenn man daran denkt, dass die Gemeinde gesehen wird im Neuen Testament als die Braut Christi. 2. Korinther 11, Vers 1 und 2 erklärt, dass die Gemeinde mit Christus verlobt ist. Und sie ist von Christus geliebt, begehrt. Das kommt gerade in diesem Namen Ephesus zum Ausdruck. Er liebt die Gemeinde. Er will sie ganz für sich haben, für sich allein. Vielleicht noch eine Erklärung zu dieser Stadt Ephesus in der heutigen Türkei im Allgemeinen. Es war ein ganz bedeutender Seehafen. Weiter der Standort des großen Artemis-Tempels, der zu einem der sieben Weltwunder der alten Welt gerechnet wurde. Dort in Ephesus hat Paulus eine ausgedehnte Missionsarbeit durchgeführt mit Gemeindegründung. Das kann man alles nachlesen in Apostelgeschichte 19. Und zwar, während Paulus ja oft auf seinen Missionsreisen nur sehr kurz an einem bestimmten Ort war, und nach der Gemeindegründung dann schon wieder weitergegangen war, blieb er dort besonders lang. Apostelgeschichte 19 spricht von 3 Jahren. So war das von 52 bis 55 nach Christus. Er hat täglich in der Schule des Tyrannus, also das war ein gemieteter Schulraum, hat er die Gläubigen im Wort Gottes unterwiesen. Also er hat Tag für Tag, kann man sagen, Bibelstudientage durchgeführt mit den Gläubigen. Und nun könnte man denken, ja, aber wenn die Gläubigen so gedrillt waren auf Bibelstudium, dann waren sie sicher nicht sehr missionarisch. Aber wir lesen im gleichen Kapitel, dass in dieser Zeit alle Menschen in Asia, in dieser ganzen Provinz, von dem Evangelium gehört haben. Also das wahre Bibelstudium führt zu Aktivität im Evangelisieren. Sonst ist irgendetwas schiefgegangen, wenn es nicht dazu führt. Das Bibelstudium muss, wenn es geistlich ist, dazu führen, dass wir motiviert, angespornt werden zum Evangelisieren. Also es ging alles aus von Ephesus und so hat sich das eben ausgebreitet an anderen Orten und so konnten eben auch an anderen Orten Gemeinden gegründet werden. Und nun lesen wir da eben von Smyrna, Pergamus, Thyatira und so weiter. Es gab übrigens in der Provinz Asia noch mehr Gemeinden als nur diese 7. Kolossä gehört auch zu Asia, an die Gemeinde wurde der Kolosserbrief geschrieben. Und Hierapolis, eine Gemeinde, die am Schluss des Kolosserbriefes erwähnt wird, war auch in Asia. Also wir wissen mindestens von 9 Gemeinden. Und das in einem Gebiet so groß wie die Schweiz. Innerhalb von 3 Jahren war das missioniert. Nicht schlecht. Nun, Ephesus, hier im Sendschreiben, ist die Gemeinde am Ende der apostolischen Zeit, wie ich das bereits erklärt habe. Und wir sehen, da war noch vieles ganz in Ordnung. Und der Herr betont ja, wie er sich vorstellt, er ist derjenige, der in seiner rechten Hand diese Sterne hält. Er hat alle Gemeinden in seiner Hand, das heißt, er hat die Kontrolle, ist ihm nie entgangen. Die war völlig da. Und er geht, wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. Das heißt, der Jesus ist also gegenwärtig und untersucht, ob alle diese Leuchter wirklich das wahre Licht von sich geben. So wie der hohe Priester im Heiligtum des Salomo-Tempels zwischen diesen Leuchtern wandelte und immer wieder kontrollieren musste, ob alle Lampen auch richtig brennen. Sonst mussten sie eben behandelt werden, der Docht musste gestutzt werden und so weiter. Da gab es ja bestimmte Instrumente, die sind alle beschrieben in 2. Mose 25, diese Hilfsinstrumente, um die Leuchter instand zu halten. Also der Herr hat alles in seiner Hand, er kontrolliert alles und darum kann er sagen in Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. War alles noch ganz positiv und gut. Nur, wenn man 1. Thessalonicher 1 im Hinterkopf hat, dann merkt man hier bereits einen Vorwurf. In 1. Thessalonicher 1 sagt Paulus, eine Gemeinde, die erst gerade vor kurzem gegründet worden war und bereits durch schwere Verfolgung hindurchgegangen war, da sagt er, 1, Vers 2. Wir danken Gott allezeit für euch alle, euer Erwähnen in unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Hier haben wir genau, im Grundtext, genau die gleichen 3 Wörter. Epheser 2, 2. Ich kenne deine Werke oder Arbeit, Werk, dann zweitens Mühe oder Arbeit und drittens Ausharren. Also diese 3 Begriffe sind im Grundtext genau die gleichen wie hier, aber im 1. Thessalonicher Brief werden diese 3 Wörter immer ergänzt. Paulus sagt, das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung auf die Wiederkunft Christi. Glauben, Liebe, Hoffnung. Diese ganz wesentlichen, praktischen Grundkennzeichen des wahren Christentums, gemäß 1. Korinther 13 am Schluss. Glauben, Liebe, Hoffnung. Also alles war davon gekennzeichnet. Es war nicht nur Werk, sondern es war Werk, das wirklich aus dem Glauben herauskam. Es war nicht nur Mühe, sondern Mühe, die aus der göttlich gewirkten Liebe herauskam. Es war nicht nur Ausharren, sondern es war Ausharren, das motiviert war durch den Blick auf die Wiederkunft Christi. Und das fehlt in Ephesus, Offenbarung 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke, deine Arbeit, dein Ausharren. Äußerlich ist alles noch gut, aber woher kommt die Motivation? Und daran wird deutlich, Aktivismus an sich ist keine Garantie, dass es wirklich gut um die Gemeinde steht. Es kommt darauf an, woher wird es motiviert? Kommt es wirklich aus dem Glauben heraus, aus der Liebe zu Gott und seinem Wort und aus der lebendigen Erwartung der Wiederkunft Christi? Das ist die Frage. Nun, äußerlich war alles noch da. Und der Herr Jesus sagt auch, Böse kannst du nicht ertragen. Er lobt sogar, es gab ja im ersten Jahrhundert diverse Leute, die auftraten als mit dem Anspruch, Apostel zu sein. 2. Korinther 11 wird zum Beispiel ausführlich über solche gesprochen. Und sie werden entlarvt als Verführer. Und die Gemeinde in Ephesus war auch konfrontiert mit solchen Verführern, die den Anspruch hatten, ich bin ein Apostel. Aber sie haben diese Leute untersucht und haben sich nicht geschämt, die dann auch öffentlich als Verführer darzustellen. Du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden. Die Apostel, das heißt die 12 Apostel, mit dem speziellen Auftrag, die 12 Stämme Israels, und Paulus mit dem speziellen Auftrag, die nicht-jüdischen Menschen, diese Apostel haben in der Bibel keine Nachfolger gehabt. Also mit dem Tod von Johannes hörte das apostolische Zeitalter auf. Aber wir werden sehen, mit der Entwicklung hin zur römisch-katholischen Kirche im 5. Jahrhundert, da wurde Anspruch erhoben, der Bischof von Rom sei direkt in der Nachfolge des Apostels Petrus. Also man kann sagen, die römisch-katholische Kirche ist in dem Sinn eine neuapostolische Kirche, weil sie an das Fortführen des Apostelamtes geglaubt hat und glaubt bis heute. Und so wäre es eben wichtig gewesen, auch gerade als plötzlich dieser Anspruch aufkam, im 5. Jahrhundert, der Bischof von Rom ist der Nachfolger des Apostels Petrus, hätte man ihn gleich damals prüfen sollen und als Lügner darstellen sollen. Und wir wissen ja, dass wir in der heutigen Zeit seit ein paar Jahrzehnten den Ruf hören, weithin in der Christenheit, wir sind in der Endzeit und in der Endzeit wolle Gott diese Ämter nun wiederherstellen. Das apostolische Amt und das Prophetenamt. Und darum kommen heute plötzlich Leute, die den Anspruch erheben, Apostel zu sein. Und da wäre es natürlich wichtig, dass man handelt wie Ephesus, dass man die Leute wirklich prüft. Und wenn man die Weise in der Hand hat, dass man sie auch die Konsequenzen zieht, öffentlich. Dann geht der Herr weiter, das ist also alles positiv. Er sagt auch, du hast um meines Namens willen getragen, also auch Mühe, Schwierigkeit erduldet für den Herrn, bist nicht müde geworden, und nun kommt aber. Dieses große Aber. Vers 4. Es gibt Leute, die ärgern sich, wenn jemand sagt, ja, aber. Und es ist tatsächlich mühsam, wenn Leute immer so sprechen. Ja, ja, aber, ja, aber. Aber, ja, jetzt habe ich es auch gebraucht. Ja. Es gibt Situationen, wo das nötig ist. Und der Herr Jesus macht es selbst auch. Verse 2 bis 3 sagen, ja. Und jetzt Vers 4, aber. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe, das ist die höchste Liebe, die erstrangige Liebe. In ihrer Qualität, in ihrer Intensität, in ihrer Hingabe. Das heißt also, der Herr Jesus sagt, nach diesen Jahrzehnten, wo die Gemeinde in Ephesus schon bestand, seit den 50er Jahren, diese Liebe, wo der Herr Jesus den ersten Platz hat in den Herzen der Gläubigen, die ist nicht mehr da. In Kolosser 1 steht von Gottes Ratschluss in Bezug auf den Herrn Jesus. Kolosser 1, Vers 18 am Schluss. Damit er in allen Dingen den Vorrang habe. Das ist Gottes Willen, dass der Herr Jesus in allem den ersten Platz hat. Und wir sehen hier, der Herr Jesus macht den Vorwurf bei Ephesus, dass das nicht mehr der Fall ist. Es ist was so viel Gutes da und positive Aktion, Aktivität für den Herrn, aber er sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Jetzt müssen Sie darüber nachdenken. Gedenke nun, wovon du gefallen bist. Sie müssen sich bewusst werden, dass da wirklich eine Entwicklung geschehen ist, weg davon, dass der Herr Jesus wirklich den ersten Platz hat. Und dann sagt der Herr Jesus, gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße. Buße tun heißt bereuen, die Sünde bekennen, umdenken, umkehren. Tue Buße und tue die ersten Werke. Komm also zu dem zurück, wie es früher war. Und es wird hier angedroht, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Das ist natürlich eine Anspielung auf den Tempeldienst. Wir wissen aus dem Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk der Rabbiner im Judentum, geschrieben 2. bis 5. Jahrhundert, da wissen wir, dass es im Tempel zu Jerusalem zur Zeit Jesu, da gab es für den Leuchter Ersatzleuchter. Das heißt, wenn der Leuchter im Heiligtum aus irgendwelchen Gründen verunreinigt wurde, rituell unrein wurde, dann musste er weggetan werden und ersetzt werden durch einen reinen Leuchter. Und der Jesus sagt, so werde ich deinen Leuchter wegrücken. Das heißt also, ich werde den Leuchter aus dem Heiligtum entfernen, damit wir sagen, ich kann dieses Zeugnis nicht mehr gebrauchen. Du bist nicht mehr dieser Lichtträger, der von mir anerkannt ist als solcher. Und wenn man sich überlegt, aber das war doch so eine treue Gemeinde, in dem, was sie taten und wie sie lebten, nur einfach der Herr hat nicht den ersten Platz. Aber das zeigt uns, der Herr gibt sich nicht zufrieden mit einem zweiten Platz. Und das ist bereits Grund für sein Eingreifen, den Leuchter wegzurücken. Dann wird aber noch positiv erwähnt, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Übrigens steht hier nicht, dass du die Nikolaiten hassest, aber ihre Werke. Ein Kind hat kürzlich gefragt bei uns, darf man hassen? Natürlich, wir müssen hassen. Von dem Herrn Jesus heißt es in Hebräer 1, dass er das Böse, dass die Ungerechtigkeit gehasst hat und Gerechtigkeit geliebt. Ja, Böses müssen wir hassen, aber nicht die Bösen, nicht die Menschen. Das hat auch Richard Wurmbrand als rumänischer Märtyrer unter den Kommunisten immer wieder betont, wir lieben die Kommunisten, aber wir hassen den Kommunismus. Und das ist jahrelang im Gefängnis gewesen. Also es ist auch wichtig, sie hassen die Werke der Nikolaiten, der Herr Jesus hasst sie auch. Die Nikolaiten waren eine gnostische Gruppierung im ersten Jahrhundert, die übrigens auch sehr weltförmig und bis hin zur Unmoral gelebt haben. Und Ephesus hat also alle diese Dinge gehasst, völlig abgelehnt. Und schließlich kommt eben der Aufruf, wer nun ein Ohr hat zu hören, der soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und die Verheißung für die Überwinder ist, dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Das Paradies in Eden, auf Erden gibt es ja nicht mehr. Das hat es nach dem Sündenfall weitergegeben, aber mit der Sintflut, die ja die ganze Erde völlig umgewälzt hat, verschwand das Paradies. Aber das Paradies auf Erden war ja nur ein Abbild des himmlischen Paradieses. Und hier spricht der Jesus über das himmlische Paradies und über den Baum des Lebens, der eben auf ihn hinweist. Er kann sagen, ich bin das Leben. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die wahren Überwinder, die Wiedergeborenen, werden sich einmal im Paradies von dem Herrn Jesus Christus geistlich ernähren in alle Ewigkeit. Sie haben Anrecht an diesen Baum des Lebens. Übrigens in Sprüche 3, Vers 18 wird der Baum des Lebens verglichen mit der göttlichen Weisheit. In Sprüche 11, Vers 30 wird er verglichen mit gottgewirkter Gerechtigkeit. In Sprüche 13, Vers 12 wird ein erfüllter, ersehnter Wunsch, der erfüllt wird, verglichen mit dem Baum des Lebens. Und Sprüche 15, Vers 12 wird gesagt, eine heilsame Zunge. Also ein Wort, das wirklich heilend, helfend, aufrichtend, stützend wirkt, ist ein Baum des Lebens. Alles das ist uns und noch viel mehr in dem Herrn Jesus gegeben, der eben das ewige Leben ist. Jetzt machen wir Pause und fahren dann mit Smyrna weiter. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. In 60 Minuten 6 Sendschreiben. Ja, wir haben auch Zeit gebraucht für die Einleitung, um das Ganze eben biblisch einordnen zu können. Jetzt lese ich Offenbarung 2, Vers 8, das Sendschreiben an Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod, und ich will dir die Krone des Lebens geben. Wie ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Smyrna bedeutet auf Deutsch Myrrhe. Die Myrrhe kommt ja aus einem Busch, ist der Saft eines Busches, der entweder selber ausfließt, das ist die kostbarste Myrrhe, oder durch Anritzen, Anschneiden des Busches ausfließt. Myrrhe, und das sagt schon der Name, auch der hebräische Name Mor, heißt bitter. Die Myrrhe ist im Geschmack bitter, aber wenn die Myrrhe verbrannt wird, gibt es einen Wohlgeruch. Und so ist bereits im Alten Testament die Myrrhe ein Symbol der bitteren Leiden zu Gottes Ehre. Die Myrrhe war ja Bestandteil des Rauchwerks, das auf dem goldenen Altar im Heiligtum verbrannt wurde zur Ehre Gottes. Es spricht von dem Wohlgeruch, den der Herr Jesus war in seiner Dahingabe im Tod. Und dieser Wohlgeruch entstand eben durch die Verbrennung auf dem goldenen Altar. Nun haben wir hier die leidende Gemeinde, die zur Ehre Gottes leidet. Und so ist die Myrrhe ein Symbol der bitteren Leiden zu Gottes Ehre. Der Herr Jesus stellt sich vor als der, der selber gestorben ist, aber dann auch wieder auferstanden. Smyrna entspricht der heutigen türkischen Stadt Izmir, 55 Kilometer nördlich von Ephesus. Smyrna war auch eine große und reiche Hafenstadt. Sie wurde genannt die Herrlichkeit Asiens, wegen der wohldurchdachten Stadtplanung, wegen der schönen Tempel und des idealen Hafens. Es gab dort eine jüdische Gemeinde, die eben auch hier erwähnt wird, als eine Gemeinde, die sich in dieser Zeit ganz feindlich gegen die Christen gestellt hatte. Und deswegen, wegen dieser Feindschaft und Lästerung der Christen, wird hier gesprochen über die Synagoge des Satans. Und wird gesagt, es seien eigentlich gar nicht wirkliche Juden, sondern sie sagen es nur. Also das Jude-Sein geht eigentlich verloren durch Hass und Lästerung des verheißenen Erlösers, Jesus Christus. Der Herr Jesus sagt, erkenne die Drangsal, die Armut, die steht im Gegensatz eben zu dieser reichen Stadt. Die Armut, die entstand durch die Verfolgung. Diese Gemeinde wurde also unter Domitian verfolgt. Und der Herr Jesus sagt, 10 Tage wirst du Drangsal haben. Vers 10. Nun, wenn wir das in prophetischer Hinsicht anschauen, ist es bemerkenswert, dass es unter 10 Kaisern gab es ganz massive Christenverfolgungen. Das hat begonnen unter Nero um 65 herum nach Christus und hat sich eben fortgesetzt über Domitian und so weiter bis hin zu Diokletian. Das war der letzte große römische Christenverfolger und die Verfolgung damals betraf das ganze, im Prinzip das ganze römische Reich. Endete dann um 311 nach Christus mit der konstantinischen Wende. Also dieser Zusammenhang zwischen den 10 Tagen hier und diesen 10 Wellen der Christenverfolgung ist sehr beachtlich. Der Herr Jesus betont, dass es für die Treuen eine Belohnung geben wird. Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Stephanos, Krone kann bedeuten Krone, Königskrone oder auch Siegeskranz bei den Wettläufern. Hier ist gemeint der Siegeskranz. Wir haben noch weitere Stellen, wo diese Überwinterkrone erwähnt wird. Ich verweise auf Jakobus 1, Vers 12. Dort wird gesagt, dass diejenigen, die die Versuchung aushalten und sich darin bewähren, werden auch die Krone des Lebens bekommen.